Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir machen heute was Spezielles, weil wir das in unserem Move Podcast, bei dem wir uns meistens um Elektromobilität und um Nachhaltigkeit und um Batterien und all diese Dinge drehen, das eigentlich fast nie machen. Wir reden nämlich heute über Motorsport. Und ja, vielleicht kann Motorsport sogar nachhaltig sein. Wie das Ganze funktioniert, indem man ihn weiterentwickelt. Und deswegen reden wir heute mit einer Vertreterin, die genau diese Weiterentwicklung vorantreibt. Bei AVL, einem der größten Entwicklungsdienstleister, die wir hier so in der Autobranche haben. Deswegen freue ich mich sehr, weil Ellen noch nicht nur da die AVL Racetech heißt sie, glaube ich, die Subsidiary leitet, sondern vor allem eine wahnsinnig erfahrene Motorsportlerin. Deswegen, Ellen, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier bei uns in unserem Podcast-Bus bist.
Ja, ich freue mich auch, ist ja klar.
Hallo.
Kannst du dich zu Beginn einmal kurz selbst vorstellen, so einen kleinen Elevator-Pitch, deine Highlights, was macht Ellen Lohr zu Ellen Lohr?
Elevator-Pitch, oh Gott, bin ich alt, da ich das Wort nicht vorher kannte. Mein Name ist Ellen Lohr, du hast es ja schon erwähnt. Ich bin inzwischen 60 Jahre alt. Ich möchte fast sagen 60 fuck, Jahre alt, weil es gerade erst passiert und es tut noch weh. Ich war davon über 40 Jahre im Motorsport aktiv, beziehungsweise aktiv wirklich als Profi. Habe ich 31 Jahre mein Geld im Motorsport verdient als Fahrerin, war aber auch Teamleiterin, 1000 verschiedene andere Sachen, weil es einfach der Sport ist, der mein Leben ja, definiert, kann man nicht anders sagen. Und seit 5 Jahren bin ich jetzt eben bei der AVL als Director Motorsport, stehe quasi auf der anderen Seite der Boxenmauer und mache da viele spannende Dinge, die auch mein technisches Wissen nochmal, obwohl ich mich immer für Technik interessiert habe während meiner aktiven Zeit, weil es war notwendig logischerweise, um erfolgreich zu sein, nochmal auf ein anderes Level gehoben hat.
Wie kam der Schritt, dass du dann nach dem Motorsport, ich meine, du bist unfassbar erfolgreich, du bist, glaube ich, die einzige Frau, die jemals ein DTM da gewonnen hat. Du bist, wie kam der Schritt, dass du dann sagst, okay, das Rennsport-Ding hänge ich an den Nagel. Ich stelle mir das auf, Rennsport ist ja auch ein gewisses Team-Ding, aber auch, du bist dann auf dich gestellt, wenn du im Auto sitzt, dass du jetzt auf einmal in so einem Unternehmen von der anderen Seite drauf guckst. Wie kam es dazu überhaupt?
Also ich habe schon immer andere Sachen auch gemacht wegen des Rennsports, weil schon von Beginn meiner Profikarriere an habe ich eigentlich gedacht, oh, ob das sustainable ist, ob ich das lange durchhalten kann, sind da doch mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen und nicht nur Talent, sondern auch der finanzielle Background, die Entscheidungen der Factory Teams und so weiter und so weiter. Und insofern habe ich ein Team geleitet oder war Teambesitzerin in der Formel Opel damals, Nachwuchsklasse, Formel 3 ein bisschen und habe viel im Bereich Medien gearbeitet, auch fürs Fernsehen, habe damals mir so ein richtiges zweites Standbein aufgebaut und habe also wirklich, war auf der Rallye Dakar als Presseverantwortliche für Deutschland, also oder deutschsprachigen Raum, mehrere Mal, mit 14 Mal die Dakar mitgefahren, aber nur 3 Mal im Rennauto, alle anderen Male in anderen Funktionen, weil mich dieser Sport wirklich vollumfänglich interessiert hat. Und ich bin tatsächlich ja 31 Jahre aktiv Rennen gefahren. Geplant hatte ich 30 Jahre, weil das war irgendwie so, dass man sagt, okay, da kannst du auch aufhören. Du musst dir ein Enddatum stellen, sonst bist du irgendwann nicht mehr gut und fährst trotzdem, weil es einfach so toll ist. Und habe die letzten 5 Jahre Truck Racing gemacht. So, das war schon so ein bisschen auslaufende Karriere, sagen wir mal so, aber auch auf einem sehr hohen sportlichen Level. Und habe dann im 30. Jahr einen blöden Unfall gebaut, bei dem ich mir 2 Wirbel gebrochen habe. Und das hat mich so ein bisschen ausgenockt natürlich für den Rest der Saison und habe gedacht, ja, das geht jetzt irgendwie nicht. Jetzt musste noch ein Jahr dranhängen. Das habe ich dann auch gemacht und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich bewusst vorher mir selbst und meinem engsten Umfeld gesagt habe, das ist das letzte Jahr. Und dementsprechend habe ich mich von jeder Rennstrecke verabschiedet auf meine Art und Weise innerlich und habe tatsächlich im allerletzten Rennen auch noch, das gehört jetzt nicht hier in den Podcast, aber trotzdem eine offene Rechnung beglichen, die ich mit Le Mans hatte, wo ich niemals das 24-Stunden-Rennen gefahren bin, wo ich aber einen sehr entscheidenden Scheideweg, das Glück nicht bei mir war, um weiter Formel zu machen, Formel 3000, vielleicht sogar Formel 1, und mich das damals in die DTM geführt hat. Ich hatte sozusagen eine Rechnung offen mit diesem Circuit und das war der letzte Track im Rennkalender in dem Jahr, in dem ich aufgehört habe, 2016. 2016. Und da bin ich, in meinem allerletzten Rennen habe ich den Großteil des Rennens geführt in der Truck-EM, bin schließlich Zweite geworden und die zweite Frau im Feld, Steffi Halm, hat gewonnen. Mhm. Das heißt, wir haben auch noch einen historischen Doppelsieg hingelegt, zwei Frauen in der FIA-Meisterschaft. Gibt es auch, glaube ich, bis heute wird das nicht gebrochen, dieser Rekord. Mhm. Und das war irgendwie unheimlich versöhnlich. Ich habe stundenlang oben auf diesem Podest gestanden. Also das war dann, wusste ich, jetzt ist es auch vorbei und ich brauchte auch irgendwie so eine ganz klare Entscheidung, weil sonst wäre ich noch ewig weitergefahren. Mhm. Aber, ich habe es ja gesagt, Technik war immer wichtig. Vor allen Dingen für mich als junge Frau war Technik wichtig, dass ich wusste, was passiert, damit du nicht veräppelt wirst, auf Deutsch gesagt, damit du Input geben kannst, wertigen Input. Und insofern bin in der Werkstatt groß geworden, hatte ich da schon so ein bisschen die Mechanikerfähigkeiten, aber nicht so auf dem Engineering-Level. Ich habe selbst Chemie studiert, zwar, was mir heutzutage natürlich eine Batterietechnologie etc. wieder zugutekommt. Und war immer sehr technikinteressiert, weil ich wusste, es ist part of the deal und part of the game, da auch gut zu sein. Sonst hast du weniger Chancen. Und insofern war das für mich ein leichter Step in der Corona-Zeit zu sagen, ja, das ist ein interessanter Job bei der AVL. Mhm. Größtes Engineering-Unternehmen weltweit in privater Hand, 12.000 Mitarbeiter mit einer sehr gut funktionierenden Rennsportabteilung. Wir haben in diesem Jahr aber noch einen draufgelegt und haben das erfolgreichste Jahr der Rennsportabteilung, Racetech, AVL Racetech, hingelegt. Und ja, das war insofern für mich ein ganz natürlicher Schritt.
Weil du es gerade eben schon so gesagt hast, dass das wichtig war, das zu verstehen, dass du nicht veräppelt wirst. Generell als Rennfahrer von dem Team oder als Frau gesprochen oder als junger Mensch gesprochen, was meintest du damit?
Ja, also als ich angefangen habe in den 80ern, 90ern, habe ich wirklich richtig super Erfolge hingelegt. Bin deutscher Meister geworden, ich sage bewusst Meister, weil es waren zwar ein paar Mädels am Start, aber eben unter Männern oder unter jungen Männern. Deutscher Meister geworden in der Formel 4. Ich war Zweite in der Formel 3 im Europafinale in Monaco und so weiter und so weiter. Und trotzdem war da eine Riesenskepsis gegenüber Frauen im Motorsport. Mhm. Eine Riesenskepsis. Das kann man sich heute in dieser massiven Art gar nicht mehr vorstellen, was da zu fighten gab. Mhm. Und das ist auch so, ich glaube, die Person, die ich heute bin, bin ich geworden, weil ich so viel zu kämpfen hatte. Mhm. Ja, es war alles immer ein Kampf. Ja. Und zwar nicht nur auf, sondern ganz besonders neben der Rennstrecke. Mhm. Und deswegen war es für mich als junge Frau wichtig zu verstehen, was passiert. Und da habe ich mich auch wirklich reingedingst. Ich war eine der ersten, glaube ich, die, als ich anfing, gab es ja noch keine Laptops. Ja? Mhm. Aber als Laptops modern wurden, ja, und es die ersten Datasysteme gab, Bosch, Darab und wie sie alle hießen, war ich eine der ersten, die sich die ganze Software auf einen privaten Laptop geladen hat, um zu Hause das alles durchzugehen und selbst zu lernen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das, was ich an junge Leute weitergebe, egal welchen Geschlechts, ist immer noch, dass das auch heute wichtig ist. Und heute werden die Fahrer noch viel mehr abgegrenzt von Informationen als damals. Ja, und insofern ist es noch wichtiger zu lernen und ein reifer Fahrer zu werden, der auch wertvoll ist für ein Team, weil er eben nicht nur schnell ist oder Fahrerin, sondern eben auch einen technischen Background hat. Aber für mich war das damals part of the fight, also wirklich des Überlebenskampfes im Motorsport.
Ja. Du hast gerade von einem schweren Unfall gesprochen, du hast Glück gehabt, sagen wir mal, du bist noch davon gekommen. Wie ist das im Motorsport auf deinem Niveau? Hat man da auch Glück im Sinne von finanziellem Erfolg oder hättest du nach deiner Karriere davon nicht leben können?
Doch, doch, ich habe schon auch gutes Geld verdient, aber mit viel Kampf eben auch, was aber heute auch so ist. Der Motorsport ist heutzutage ja pervertiert, das muss man ja sagen. Wir sind ja mit kleinem Geld damals gefahren, wir sind mit privaten Teams angetreten, wir sind mit ein bisschen kleinen Mini-Sponsorship ist man irgendwie da zurechtgekommen und konnte Leistung zeigen. Das ist heute absolut nicht mehr möglich, weil die Professionalisierung des Motorsports und daran sind auch Firmen wie wir schuld, muss ich auch sagen, runtergekommen ist in die kleineren Klassen. Wenn es also um professionelle Simulatoren geht, Simulationen allgemein, überhaupt um die technische Vorbereitung der Fahrzeuge, Testen, was auch immer, auf Prüfständen etc., das ist halt angekommen in den kleineren Klassen. Dadurch wird es wahnsinnig teuer. Mhm. Und dadurch ist Motorsport, wenn ich sage pervertiert, meine ich, dass die Einstiegsklassen so teuer geworden sind, dass ein aus einem normalen Haushalt stammendes Talent gar keine Chance hat. Mhm. Das kann man sich abschminken. Da gibt es keine Chance. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen eine Sache. Ne? Also man kann heute mit Sicherheit mit all der Technologie dahinter und dem richtigen Team und dem richtigen Budget, und da reden wir bei der Formel 4 schon von 1 Million, ja, kann man sehr weit kommen ohne Talent. Und wird das den Fahrerin mit Talent schlagen. Aber trotzdem ist es immer wieder faszinierend, wie dann doch am Ende des Tages sich das richtige Talent vielleicht doch durchsetzt, weil es eben etwas gibt, was damals nicht so gab. Und das ist Talentförderung. Mhm. Und da war ich vor 40 Jahren eine der ersten, die schon tatsächlich in Genuss einer Talentförderung gekommen ist, nämlich mit dem Sportauto, der Sportauto-Nachwuchsförderung zu eurem Verlag.
Ich wollte gerade sagen, Norbert Haug. Schwestermagazin.
Ja, genau. Norbert Haug war damals Chefredakteur bei Sportauto, später bei Automotor und Sport,
ja,
und hat eine Nachwuchsförderung ins Leben gerufen mit einem Hersteller von Reinigungsprodukten. Ja, so. Und das war ein Kick natürlich, gar keine Frage. Mhm. Und das gibt es heute natürlich auf einem extrem professionellen und auch mit Geld gebacktem Level, was dann auch wieder positiv ist. Ne? Mhm.
Du hast gerade gesagt, das ist quasi nicht mehr möglich. Es gibt denn irgendwie eine Motorsportklasse, bei der du das Gefühl hast, da ist es noch bodenständig, echt, natürlich, ohne dieses ganze Geldding. Ich kann nur von meiner Seite, ich war vor ein paar Jahren, durfte ich eine schöne Reportage über das Thema Autoslalom machen. Mhm. Und das hat mich, also hatte ich vorher auch ehrlich gesagt nicht wirklich auf dem Schirm.
Ja.
Hat mich aber unheimlich fasziniert, wie Leute da.
Ja.
Das ist Wahnsinn und aus nichts.
Ja, also so richtig also aus Grassroot-Racing-Kids wird
Also es wirklich immer so geben. Das ein ist abgesperrtes Industriegebiet und dann irgendwie um drei Ecken, und es hat sich Gott sei Dank niemand überschlagen, aber die fahren halt alle mit. Also, und jeder gibt sein Bestes mit irgendwelchen Corsas, MX-5 NAs und also wirklich ganz, ganz, ganz low level vom Budget her. Aber mit Enthusiasmus und Leidenschaft für 10. Also jeder von denen.
Sowieso.
Wahnsinnig cool.
Ja,
aber gibt's darüber hinaus in deinen Augen noch irgendwie so?
Gibt's natürlich. Gibt's in jedem Land.
Was ist das
da? Die Rallye, die kleinen Rallyes, die Rallye 200, da sind sie, glaube ich. Du hast Slalom, du hast Autocross. Deutsche Autocross-Meisterschaft ist schon wirklich für selbst anpacken, selbst bauen, selbst brasseln, selbst machen, Niederrhein, ne, brasseln, also immer arbeiten. Und also gibt schon da viele Klassen auch noch, auf jeden Fall, klar. Historische Formel Ford, solche gibt es immer noch. Also ich will auch niemanden demotivieren hier, weil auch Kartsport kann man auf einem sehr schönen Level semi-professionell betreiben. Ja. Wenn wir da über Profi-Engagements reden, sind wir auch schon wieder bei, keine Ahnung, 150.000 Euro. Mhm. Aber das muss nicht sein. Kartsport ist immer noch die Basis, macht wahnsinnig Spaß, kann man als Family-Sport betreiben und ist natürlich eine Einstiegsdroge, insofern gefährlich.
Du hast auch über die Rolle der Frauen im Motorsport gesprochen. Hat sich das in deinen Augen verändert oder sind wir immer noch mehr oder weniger an dem Punkt, wie du damals starten durftest, musstest?
Also wir sind ganz bestimmt weiter als an dem Punkt. Als ich damals gestartet bin, da sind Sachen passiert, die würden heute nicht mehr so passieren können, sagen wir mal so.
Da würden, klingt gut im ersten Moment.
Es klingt ungut, das war auch ungut. Aber trotzdem ist dieses Nicht-Vertrauen haben in Frauen im Motorsport immer noch da. Und klar hilft da auch keine Formel-1-Akademie oder was auch immer. Das sind aber trotzdem, wir sind, sage ich mal, in der Phase, wo Visibilität geschaffen wird. Mhm. Aber noch immer nicht Vertrauen. Bei wenigen schon, aber nicht bei allen. Sonst würden wir mehr Frauen mal einen Formel-1-Testen sehen oder was auch immer.
Verstehe.
Und wir haben inzwischen eigentlich so eine Generation von auch Sophia Flörsch oder Tatjana Calderon oder auch an verschwendet im Endeffekt, weil es dieses Vertrauen nicht gegeben hat. Da wirklich auch zu sagen, du bist es jetzt, du wirst jetzt auch mit allem, was wir haben, gefördert. Oder wir geben dir Autos in die Hand, die eben Top-Level sind, so. Sondern, nee, die sind noch alleine gelassen worden in ihrem Kampf, mit ein bisschen Unterstützung hier und da. Dann haben wir natürlich klar viele Frauen jetzt am Start, wovon viele auch nicht so talentiert sind, das ist auch klar, ist aber egal, schafft jetzt erstmal Visibility. Und das merkt man viel bei jungen Frauen, bei jungen Mädchen, was da auch an Fans da ist, auch für Formel 1 oder so immer, an kleinen Kiddies, 13, 14, 12, 11, 10, die begeistert von Frauen folgen und in Social Media auch dafür sorgen, dass sie da erfolgreich sind und so weiter. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil alle Programme haben ja eins gemeinsam. Es geht nicht nur um die Fahrerin. Du kannst als Mädchen eine tolle Fahrerin werden, weil da kommt man natürlich zu dem Punkt, wo die Mädchen sich dann auch fragen, ja, ich kann eine tolle Fahrerin werden, aber wieso sehe ich denn immer noch keine in Formel 1, Formel 2, Formel 3? Ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Und de facto stimmt da auch irgendwas nicht, aber da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Aber eben auch als Mechanikerin, als Engineering und so weiter. Und ist für mich, ich bin natürlich noch viel auf der Rennstrecke, andere Seite der Boxenmauer, wie es so schön heißt. Und da zu sehen, auch in den Top-Teams, in Formel 1, in WEC oder so, weibliche Mechanikerinnen, weibliche Engineers, das ist so eine Freude für mich. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, ja. Und ich glaube, wir brauchen nochmal eine Generation, um wirklich das Vertrauen zu bekommen. Aber ich glaube auch, ich will da gar nicht so viele Worte drauf verwenden, das ist der letzte Satz dazu, keine Sorge, wir brauchen Druck. Wir brauchen brutalsten Druck. Weil sonst sind die ganzen Programme für die Cuts im Sinne von, na, ist ja schön, lass die da mal so ein bisschen Formel 4 fahren und dann gucken wir mal, wo sie hinkommen, in die GT3 oder was auch immer. Aber in den Top-Formel-Seen muss ja immer noch keiner irgendwas tun. Ja, muss stimmt. immer noch keiner ein wirkliches Commitment abgeben. Ja?
Also eine Quote quasi, und, oder?
Ja, ja quasi. Ja. Mhm. Eine Quote bei den Tests oder sowas. Ja?
Spannend, spannende
natürlich.
Idee.
Natürlich. Ja. Zum Beispiel.
Ihr habt ja bei AVL auch ist es eine Academy oder eine Förderung für Frauen oder für junge Ingenieure?
Ja, also wir versuchen es und da habe ich auch viel gelernt in so einem großen Unternehmen wie der AVL, weil ich da mit großem Enthusiasmus reingehe. Wir haben Markenbotschafter. Wir haben von Anfang an gesagt, unsere Markenbotschafter sind halbe Männlein, Weiblein. Ja, so. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mehr Teams-Partnerschaften, mehr Teampartnerschaften, visible Teampartnerschaften, weniger Markenbotschafter. Aber es ist immer noch, momentan haben wir sogar Frauenüberschuss bei unseren Markenbotschaftern.
Ah, okay.
Ja. Aber eben auch Female Engineers. Was ist da los? Warum haben wir in der AVL Racetech, ich bin jetzt im fünften Jahr dabei, wir haben zwei weibliche Ingenieure. Das ist zu wenig. Und mir ist aufgefallen, das ist ein Learning, dass tatsächlich ich Leute um mich rum habe, die entweder gar nichts davon halten oder was auch immer, aber die müssen lernen und das lernen sie auch. Aber ich habe auch viele positive Leute, die wirklich was tun wollen, die wirklich sagen, ja, nehmen wir. Aber dann haben sie am Ende des Tages zwei CVs vor sich, die identisch sind. Ich möchte sogar behaupten, ein tiny bisschen Vorteil für die weibliche Ingenieurin und es wird immer der Mann genommen. Und da fange ich jetzt an, deutlich zu hinterfragen, warum das so ist und ob wir das einfach festlegen müssen, dass das nicht in Zukunft so ist, sondern dass in Zukunft bei gleicher Qualifikation eine weibliche Ingenieurin genommen wird. Und wir haben jetzt eine platziert, das ist noch nicht verkündet worden, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, einzustellen gerade in einem unserer Partnerrennteams auf einem hohen Level, LMP2-Level.
Oh, okay.
Und das soll jetzt bei der nächsten Anstellung werde ich
laut Trommel
die sehr verhornten Ellenbogen rausholen, um das möglich zu machen, dass sie zu uns kommt. Und dabei soll es nicht bleiben, natürlich. Mhm. Also da gehört schon noch ein bisschen mehr noch dazu.
Du hast ja viel gesprochen, was der Motorsport kostet. Ihr macht Förderprogramme für Frauen, aber grundsätzlich ist es für AVL ein Business-Part oder ist es, um euren Namen bekannt zu machen, also eher... Ja, damit man halt auch im Motorsport einen Namen zum Markte tragen kann?
Beides. Also erstmal sind wir ein Profitcenter, ganz klar. Und das ist natürlich daraus entstanden, dass wir vor 27, 25 Jahren hat Motorsport mal begonnen in der AVL. Wir sind jetzt 77 Jahre alt. Und mit einem Kundenprojekt. Und dann hat man gedacht, ach, das ist doch eine gute Idee mit dem Racing und so weiter. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Inzwischen sind wir in 17 Rennserien. All over the world. Alle Top-Klassen natürlich, also Formel 1, 2, 3 bis hin zur 4 inzwischen. In der WEC, in der World Endurance Championship, im Hypercar, LMP2, also Le Mans Prototypen 2, 3, Super Formula, in Japan GT500, Supercar in Australien, in den USA, in NASCAR, in IndyCar, also
überall.
Wirklich überall. Und mit verschiedensten Sachen natürlich als Engineering-Dienstleister. Es ist hochspannend, dass das doch, ich habe ja eben gesagt, Formel 3, Formel 4 sind wir jetzt auch schon, also in kleinere Klassen auch GT-Sport diffundiert, unsere Services. Und insofern, wir hatten jetzt das erfolgreichste Jahr der Geschichte von Motorsport innerhalb der AVL und sind ein Profit-Center sozusagen innerhalb des Engineering-Unternehmens weltweit. Aber der zweite Punkt, den du angesprochen hast, stimmt natürlich auch. Es ist eine riesengroße Marketing- oder eine tolle Marketingplattform, weil im Engineering hast du so viele NDAs, so viele Geheimhaltungsvereinbarungen, dass du über deine Kunden nicht sprechen kannst. Mhm. Und wir können das auch nicht im Racing natürlich, aber wir können zumindest sagen, wir sind in der Formel 1 und in allen anderen Klassen, in den für uns wichtigen, die einen kommunikativen Mehrwert bieten, sind wir auch visibel tatsächlich mit unserem Logo unterwegs. Also es ist ein Marketing-Tool, Motorsport, klar, aber für uns steht Business natürlich im Vordergrund, das ist logisch.
Ungefährer Prozentsatz, also Racetech im Vergleich zum Gesamtunternehmen?
Sind wir immer noch klein, aber es kommen ein paar Millionchen zusammen.
Und in Form von Köpfen oder beteiligten Mitarbeitern?
Auch klein, also die AVL selbst hat 12.000 Mitarbeiter weltweit und wir sind 120 circa, okay. Immer projektgebunden rauf und runter. Ne?
Verstehe.
Und dafür machen wir pro Kopf, sind wir gut fürs Unternehmen.
Sehr gut. Ja, wenn man das jetzt sieht, also ich meine, das ist gewachsen, hast du es ja gesagt, hat sich so entwickelt. Aber was ist das Ziel darüber hinaus? Also im Marketing ist das eine, aber wenn man jetzt mal diese berühmte Technologietransfer, der oft so angeführt wird. Siehst du da wirklich viele Synergien, sage ich mal, oder ist das eher so ein Marketingmäntelchen, dass man sagt, es gibt da Zusammenhänge?
Na, total. Es gibt totale Synergien. Und zwar mehr denn je zuvor, würde ich mal sagen. Ich meine, wir kennen ja die Klassiker, ja, Sicherheitsgurt, Vollvisierhelm, der gute Gurney, als erster mit Vollvisierhelm. Also, das sind ja so Meilensteine aus der sehr weiten Vergangenheit. Und es gab sicher eine Zeit, als, keine Ahnung, Beryllium in Motoren verbaut wurde in der Formel 1, wo man sagt, okay, das hat jetzt keinen Mehrwert für die Serienproduktion. Aber inzwischen mit dieser Technologievielfalt, die ja auch im Motorsport herrscht, mit Hybridsystemen, natürlich batterieelektrisch ist nur ein kleiner Teil im Motorsport, aber spielt eine immer größere Rolle, auch was Hybridsysteme eben angeht, mit Wasserstoff, also Motorsport ist eine richtige Versuchsplattform. Und warum ist das gut? Weil es immer High-End ist. Mit normalen Batteriezellen keine Chance. Du brauchst schon die besten am Markt, um eine Rennbatterie zu bauen. Du brauchst immer das Beste vom Besten. Und dadurch natürlich gibt es einen starken Technologietransfer in den Passenger-Car-Bereich und ein gemeinsames Learning. Und das ist eben das Entscheidende. Also momentan, und deswegen sind ja auch so viele OEMs dabei im Motorsport, gibt es sowohl in der Formel 1 und im Hypercar und so weiter unheimlich große Schritte, die wertvoll sind, auch für das Wissen in den jeweiligen Großunternehmen. USA ist ein bisschen ein anderes Thema natürlich, aber auch da geht es ja voran, was neue Technologien angeht. Und ansonsten bin ich da mit einem klaren Ja dabei. Ja, Motorsport ist wertig und wertvoll für Fahrzeugentwicklung im Allgemeinen.
Aber das finde ich immer ganz spannend und gerade aus der Sicht des Entwicklungsdienstleisters, weil du hast gerade schon gesagt, ihr seid in so einem NDA-Mäntelchen oder in ganz vielen gefangen. Ist eigentlich noch schwieriger, das Zeug irgendwie in die breite Realität zu bringen und nicht nur in diese eine Rundkursrealität. Diese ganzen Entwicklungen, die er macht, die Fortschritte, die er macht, die sind noch viel schwerer, dann nochmal rauszuheben, weil vielleicht auch das Team, für das ihr dann arbeitet, gar keinen Serienbezug hat, das gar nicht so leicht in die reguläre Serie bringen kann. Oder kauft ihr das dann raus und bietet es dann, keine Ahnung, VW an oder so?
Nein, nein, wir haben auch Eigenentwicklung, ganz klar. Also grundsätzlich sind wir aber ein Unternehmen, was auf Kunden Wunsch und mit Kunden zusammenarbeiten entwickelt. Aber wir haben auch Eigenentwicklungen, wie zum Beispiel unseren Wasserstoffverbrennermotor. Den wollten wir jetzt nicht irgendwo direkt platzieren, vielleicht irgendwann mal in einem Demo-Fahrzeug, vielleicht kann man mehr damit machen. Wir wollten die Technologie zeigen und wollten zeigen, man kann aus einem Fast-Stock Motor richtig viel Leistung rausholen. Mhm. Weil Wasserstoff als Verbrenner ist natürlich eher was für den Motorsport dann. Aber nichtsdestotrotz auch da wieder ein Learning für die Industrie. Mhm. Und Toyota ist ja da sehr, sehr, sehr Vorreiter, was Wasserstoffverbrennertechnologie angeht. Die haben ja Multimillionen investiert schon, jetzt nicht nur in die Verbrennertechnologie, was den Wasserstoffmotor anging, sondern in alle Technologien. Toyota ist überall dabei, also auch Fuelcell und so weiter. Aber eben auch was Tanksysteme angeht, was Betankung angeht an der Rennstrecke, gasös, also gasförmig und jetzt Flüssigwasserstoff und so weiter. Und das sind natürlich, sag ich mal, am Ende des Tages gemeinsame Anstrengungen von Engineering-Unternehmen, von OEMs, die neue Technologien im Motorsport wirklich auch ausprobieren. Also ich bleib beim Wasserstoffverbrenner und Betankungsthema, wo Toyota Vorreiter ist bisher und ja speziell bei der Betankung Erkenntnisse gewonnen hat, die wichtig sind auch für andere Felder. Ja.
Und das ist den Verbrenner angesprochen. Ich glaube, es war ein 2-Liter-Aggregat mit,
genau,
wie viel PS waren es?
402 oder so, gerade die 400 PS geschlagen.
Also ja, unfassbar viel.
Ja.
Klingt im ersten Moment total
und
cool.
Und da ist noch unheimlich Potenzial drin, weil es ist alles, der ganze Block ist alles Standard. Also keine...
Okay.
Ja.
Aber gerade dann, jetzt liegt er da in einem Regal. Und, schimmelt da vor sich hin?
Nee, schimmelt.
Oder also wie, wofür macht man das denn dann? Also ich habe da, für mich stellt sich die Frage, wo ist denn die Zielrichtung und auch das, was die Fokussierung vielleicht auch angeht. Ist das dann überhaupt was man braucht? Also das mit dem Tanken finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Aber so ansonsten ist es ja eine super Nische, die auch der Logik nach wahrscheinlich nicht aus der Nische rauskommen kann.
Wenn wir sehen, also es gibt das neue Reglement in Le Mans, offen für Wasserstoff und zwar für Verbrenner und für Fuelcell. Und die Hälfte der Hersteller geht auf Verbrenner. Und im Endeffekt ist das für den Motorsport eine tolle Technologie, weil platt gesagt am Auspuff Wasser rauskommt. Und selbst das könnte man noch einsetzen wieder für Kühlung. Also, aber ich gebe dir recht, es wird sich nicht in der Breite durchsetzen. Das glaube ich auch nicht. Einfach weil es... noch einfachere Lösungen gibt als das. Nee, aber das war ein Herzensprojekt, sagen wir mal so, wo wir ohne Kunden was entwickelt haben, einfach um Kompetenz zu beweisen, einfach um die Technologieoffenheit zu zeigen und ein bisschen auch meinungsbildend zu sein, um zu zeigen, doch, es geht. Also hier ist, sagen wir, bewiesen, die Power ist da. Es gibt sogar noch deutlich mehr Power möglich, wenn wir uns mal wirklich mit dem Motor noch mehr beschäftigen würden, was wir momentan nicht tun, weil wir sehr, sehr viel zu tun haben. Und insofern, ja, wir machen Eigenentwicklungen auch, klar. Aber eigentlich sind wir als Engineering-Unternehmen und deswegen auch in der Racetech daran gebunden, was der Kunde will, respektive, was wir dem Kunden vielleicht klar machen können, was er braucht.
Wenn man das jetzt vergleicht, also ich meine, macht ja den Wasserstoffmotor auch wahrscheinlich, damit dieses Faszinationspotenzial Verbrennungsmotor dann noch weiter eine, sage ich mal, so semi-nachhaltige Anwendung findet. Wenn man jetzt im gleichen Moment guckt, Formel E, ist eigentlich von der reinen Performance her auch schon auf einem beachtlichen Niveau. Andererseits sagen viele, zu steril, klingt nach nichts, stinkt nicht, macht keinen Krach, will ich nicht. Glaubst du, da gibt es irgendwann eine Chance, dass die Leute sich auch an solch elektrischem Motorsport so begeistern wie bisher an dem mit Verbrennern?
Das ist so schwierig zu beantworten. Also momentan stirbt ja eher aus im Motorsport, so ein bisschen gekränkelt, sagen wir mal so. Ja?
Du fragst, ob sie im Leben war, aber.
Ja, also wir sind natürlich technologieoffen. Insofern arbeiten wir überall, auch in der Formel E. Und auch da haben wir ein Partnerteam, über das wir reden können. Das ist Penske Autosport, Formel E. Und mit denen arbeiten wir sehr, sehr viel im Bereich Energy Management. Auch ein wichtiger Faktor, der Einfluss auf
die Serie, auf
die Serie hat. Viel um Software natürlich, logischerweise. Und auch andere Sachen, also auch Race Engineering. Und ich sag mal, die Formel E ist natürlich damals angetreten und hat gesagt, wir werden die zukünftige Formel 1, wo alle gesagt haben, aha, interessant, also ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht, warum? Weil der Fokus auf dem Antriebsstrang liegt, was für uns als AVL hochinteressant ist natürlich, aber auf der anderen Seite die Autos aussehen wie aus dem, ich will es gar nicht öffentlich sagen, weil, wie gesagt, wir sind auch engagiert in der Formel E. Aber die Autos sehen ja irgendwie nach nichts aus. Und es ist vom Aussehen her ja eine Einheitsklasse, was dann auch immer nicht wirklich zu verstehen ist als Zuschauer und so weiter. Die Rennen hapern daran, dass man wegen des Energy Managements meist in den letzten Runden unglaubliche Action sieht, also richtig tolles Racing, aber davor, dass alles so ein Taktieren ist und so weiter und mehr an Langstreckenrennen erinnert. Der Hybrid ist in der WRC wieder abgeschafft worden und so weiter und so weiter. Also man darf eins nicht vergessen, alles, was mit E daherkommt und mit Fuel Cell on top, ist hochkomplex im Vergleich zum Verbrenner. Und zwar, was alle Systeme drumherum angeht. Mhm. Und insofern ist auch das ein sehr schöner Playground für die Automobilindustrie, um zu verstehen. High-End, Max-Temperaturen, Max, alles immer bis zum Max, Max-Leistung, Max-Nachladung etc. Wie können wir da, was können wir da für Erkenntnisse rausziehen? Aber für einen Motorsport ist das nicht unbedingt alles so super geeignet und muss erst geeignet gemacht werden. Mhm. Und da haben wir noch viel zu lernen, also auch was das Thema Fuel Cell angeht natürlich. Aber wie in der Automobilindustrie ist es im Motorsport, es ist alles irrsinnig teuer. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also wir haben mit Project H24, also H24, das Team, das hieß vorher mal Green GT, die gesagt haben, wir treten in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen mit Fuel Cell an. Mhm. Was die über Jahre jetzt zu kämpfen hatten mit technischen Problemen, was Kühlung angeht etc., ist enorm gewesen. Und wenn du eine Fuel Cell im Mirai oder was auch immer, das sind halt kleine Dinger. Ja? Mhm. Aber du brauchst halt Leistung und du brauchst Langstrecke im Motorsport. Wie sieht denn dann eine Fuel Cell dann aus, Technologie dann aus? Und das ist, sind halt schon ein bisschen unterschiedliche Themen. Und ich rede jetzt vom ganzen System, nicht nur von der Fuel Cell. Und da wird noch viel auf uns zukommen, da wird noch viel entwickelt werden. Schöne, viele Aufgaben für uns, freue mich. Und aber ganz generell ist es so ein bisschen auf dem Rückzug, wenn wir uns anschauen, dass Formel E die einzige Rennklasse ist, die wirklich rein batterieelektrisch fährt und Rallycross und so, die sind alle wieder zurückgekommen. Und jetzt haben wir noch Extreme Age, die mit Fuel Cell ja fahren, ist aber irgendwie so eine Nischenrennserie, muss man auch klar sagen. Ja. Und also durchs Gelände, Kurzstrecke durchs Gelände. Da spielt Reichweite keine Rolle. Aber da wird definitiv noch viel passieren und viel passieren müssen. Mhm. Ja.
Wenn aus dem Motorsport raus hast du einen schönen Blick im Prinzip auf die Extremfälle und damit auch auf die, auf die größten Schwierigkeiten, die jetzt gerade auch so die E-Mobilität beispielsweise bringt. Was ist denn in deinen Augen aktuell? Ist es das Thema, also Thermomanagement, ist es das Thema tatsächlich Zelltechnologie oder ist es diese Langstreckentauglichkeit auch ganz grundsätzlich von Zyklen, von Haltbarkeiten etc. pp. Was ist denn das, wo ihr auch am meisten gerade mit zu kämpfen habt und oder auch die Branche letztendlich mit zu kämpfen hat?
Also ich glaube, das Erste sind die Finanzen.
So wie immer, okay.
Weil das ist wirklich alles enorm teuer zu entwickeln.
Aber es ist so viel teurer, als jetzt einen High-Performance-Formel-1-Motor zu bauen.
Gut. Dann sage ich so, die Finanzen außer Formel 1. Ja, wir haben ja Halb-E-Antrieb in der Zukunft in der Formel 1 und das wird ja hochspannend werden. Mhm. Das wird auch wieder viel Einfluss haben und so weiter. Also die Formel 1 ist ja ab 26 wirklich ein echtes Testlabor für alle Technologien, mehr oder weniger, die es so am Markt gibt und die, mit denen wir uns beschäftigen, ja gerade auch auf der Straße. Und aber ja, es ist sehr, sehr teuer. Es ist hochkomplex. Das fängt beim Tanken für Wasserstoff an. Das hört bei der Fuel Cell auf. Hört bei den Zellen in Batterietechnologie auch noch nicht auf, wo ja auch noch unglaubliche Sprünge gemacht werden und gemacht werden müssen. Dann reden wir, wenn wir Langstrecke reden, eben auch von Haltbarkeit, von allem, was auch auf der Straße dazugehört, nachladen, schnellladen und all diese Dinge, die so ein bisschen konträr zum Motorsport sind und wofür es aber Lösungen geben wird. Das ist das Spannende und deswegen glaube ich, dass Motorsport noch jetzt für die ganzen mindestens nochmal für die nächsten 10 Jahre wichtig ist für die Automobilindustrie, für diese hochkomplexen, aber eben auch hochleistungsfähigen Geschichten, ja. Ich meine, wir erinnern uns an die ersten Tesla-Batterien, die noch nicht mal recycelbar waren, ja? Ja. Die haben die Zellen so verschweißt oder verlötet, die konntest du gar nicht so. Und heute, wenn wir Batterien bauen, jetzt für einen High-Performance-Bereich, dann bei der AVL, dann ist jede einzelne Zelle nachvollziehbar, wo die sitzt und kann auch dann ersetzt werden und so weiter. Und also auch da hat sich ja wahnsinnig schon viel wieder getan.
Ein der großen Themen bei der Batterie ist ja auch nicht nur, dass man das alles dann auf den Track bringen muss und ausprobieren im realen Leben, sondern ganz oft geht es ja auch darum, dass man schlicht und ergreifend das mit einer Simulation letztendlich vereinfachen kann, beschleunigen kann, vielleicht auch verbilligen kann. Was ist denn da euer Ansatz in Sachen Simulation von der ganzen Erprobung, von der ganzen Entwicklung und all den Sachen? Von der Batterie, aber auch vom Gesamtfahrzeug am Ende.
Also Simulation ist ein riesengroßes Thema, nicht nur was Prozesse, Abläufe etc. angeht, aber damit sparen die Teams wiederum am meisten Geld. Mit Simulation und Testen, was wir beides anbieten, zufällig. Also wir haben die High-End-Simulationssoftware, dynamische Fahrzeugsimulationssoftware am Markt, arbeiten mit der FIA auch zusammen und so weiter, also der Fédération Internationale Automobile, der obersten gesetzgebenden sozusagen reglementsentscheidenden
Motorsportbehörde.
Bitte?
Motorsportbehörde.
Motorsportbehörde, also, genau, danke.
Vor allem Behörde,
genau.
Ja.
Behörde, ja, ist es auch ein bisschen, genau. Was passiert da? Also bevor, reden wir mal von Invicta, Formel 2 Team, mit denen arbeiten wir zusammen. Deswegen kann ich es erwähnen. Stichwort NDAs. Bevor die überhaupt das erste Mal auf die Rennstrecke gehen, haben wir bei uns mit denen zusammen schon ungefähr, na schätz mal, wie viele Runden simuliert?
Boah, ich glaube, die Simulation ist immer gleich bei zigtausenden, habe ich den Eindruck. Also
ja, wie viel?
Also, ja, 100.000, weiß nicht, es ist immer furchtbar viel.
Ja, was würdest du sagen?
Also ich hätte gesagt vierstellig auf jeden Fall, wahrscheinlich fünfstellig, aber...
Ja, es sind 500.000 Runden.
Guck
500.000
mal,
Runden... Ja. Die wir jede einzelne Runde mit einem anderen Setup simulieren. Hast du natürlich irrsinnig viele Ergebnisse. Das heißt, du brauchst eine zweite Software, die diese Ergebnisse auswertet und, sage ich mal, für einen Race-Engineer an der Rennstrecke lesbar macht, etc. Da ist viel AI im Spiel jetzt natürlich, da diese Auswertung, die früher 3 Tage gedauert hat mit einer Software, die darauf trainiert wurde, sowieso schon, ist jetzt in 6 Stunden möglich. Das heißt, selbst an einem Rennwochenende, das ist anders als früher, kann man immer noch mal Jobs nachschieben, sozusagen, wenn man Erkenntnisse hat, weil sie irgendwas an der Rennstrecke nicht dem entspricht, was vorher war, weil ein Randstein geändert wurde, weil was auch immer was passiert ist.
Ja.
Und diese unglaubliche Masse an Daten wird in einer Art und Weise zusammengefasst, dass ein Renningenieur sehr, sehr, sehr genau auf das reagieren kann, was er andere Rennstrecke an Daten sieht. Also, wie ist denn mein Fahrer denn jetzt wirklich gefahren? Ja, um es mal vereinfacht zu sagen. Oder was kriege ich denn für einen Input von dem Fahrer? Und was ist denn der Driving-Style vom Fahrer? Die sind ja doch sehr unterschiedlich. Und insofern bin ich immer wieder so ein bisschen verwundert, dass die Teamkollegen von Max Verstappen immer nicht zurechtkommen und so viel langsamer sind, weil es heißt, das Auto ist total auf Max Verstappen gebaut, aber du hast schon also auch wirklich hunderte von Setup-Möglichkeiten, um auf den Driving-Style zu reagieren. Also wundert mich immer so ein bisschen. Vielleicht sind sie einfach auch schlecht. Keine Ahnung.
Obwohl, das hast du jetzt gesagt.
Ja, nee, aber einfach nicht so gut integriertes Team oder was auch immer. Wie dem auch sei, zusätzlich kann so ein Team wie ein Formel-2-Team oder andere Prüfstände nutzen. Weil ich sag mal, bis auf Formel 1 und wirkliche OEM-Teams haben wenige das Budget, Prüfstände zu kaufen. Und wir haben so unser Top-Prüfstand, also wir haben Prüfstände für einmal alles, sagen wir mal so, von Turbo bis frag mich nicht. Aber unser Top-Prüfstand wäre ein Full-Vehicle-Prüfstand. Also du fährst einen ganzen Auto drauf. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Du machst ein Modell vom Auto, den Digital Twin, du machst ein Modell vom Auto basierend auf Daten. Wir haben 27.000 Parameter, mit denen du das Auto machen kannst. Ja? So. Die Rennstrecke ist natürlich auch drin und so weiter. Und hast dann dieses Modell von dem Auto. Und mit dem fährst du die Simulation. Mit dem fährst du aber auch im Fahrsimulator. Es gibt ja kein Team mehr, was nicht einen ordentlichen Fahrsimulator hat. Ja? Es gibt fast keinen Fahrer mehr oder Fahrerin, den Simulator zu Hause hat. Wobei, da können wir gerne kurz nochmal drüber sprechen gleich. Und du hast Komponententesting. Das nennt sich Software in the Loop oder Hardware in the Loop oder was auch immer. Und du nutzt bei allem das gleiche Modell. Mhm. Wenn du ein bisschen Geld hast, aber immer noch weniger Geld als das, was du ausgeben würdest, wenn du auf die Rennstrecke gehst, mit all den Begleitkosten, die dazugehören, fängt beim Hotel, Anreise, eventuelle Crashs etc. an, bist du am Schluss viel, viel billiger wieder da, wenn du mit deinem Auto auf so einen Full-Vehicle-Test fährst, wenn du da Bremse, hochdynamisch, alles bei Fahrt, Getriebe, alle Fahrdaten vom Powertrain und so weiter ausliest, mit dem Modell, was du ja auch in den Simulationen nutzt und auch im Fahrsimulator. Und dann ist das High-End weltweit, was du machen kannst, ist, dass das Auto auf dem Testbett ist und dein Fahrer direkt daneben quasi oder in einer anderen Etage oder was auch immer im Fahrsimulator sitzt. Im besten Fall noch Bremsleitung zum Originalauto verbunden. Und dann fahren die da alles durch. Also komplettes Rennen, Startsituation, Yellow Flag, Rennabbruch, Restart, 24-Stunden-Rennen, was auch immer. Also beim 24-Stunden-Rennen Le Mans kann das Originalauto das 24 Stunden oder besser 48 Stunden fahren und du hast deine drei Originalfahrer im Driving-Simulator, die sich richtig mit Fahrerwechsel und so weiter abwechseln und alles durchfahren. Du weißt genau, in Runde 50 fällt mir vorne rechts die Bremse auseinander oder ist die so jene Dichtung undicht oder was auch immer. So, wenn du das mit der Rennstrecke vergleichst, wo du die ganze Zeit eben auch stoppst, weil jemand anders gecrasht hat oder was auch immer, geht dir an top auch noch viel Zeit verloren. Also das sind, ich sag mal, das High-End-Testing und Simulieren geht Hand in Hand. Und dann natürlich geht man auf die Rennstrecke auch irgendwas, irgendwann, klar. Aber ohne vernünftige Simulationen geht ein Top-Team nicht mehr an den Start. Es muss nicht mit uns sein, gibt es natürlich auch Konkurrenz, aber das ist undenkbar quasi. Ja.
Aber gerade das Thema Simulation, du hast auch schon angesprochen, dass die ganzen Fahrer auch irgendwie letztendlich mittlerweile in dem ganzen Simulationsgame tief mitspielen. Auch immer mehr Simracing beispielsweise. Auch da gibt es ja lustige Geschichten, die dann irgendwie irgendwelche Formel-1-Fahrer Dinge tun, die sie hätten vielleicht nicht tun sollen. Oder auch Formel-E-Fahrer, ich glaube, ist auch ganz berühmt da, das Beispiel aus Richtung Abt.
Was war da? Ach so, ja genau.
Also ich glaube, Kollege Abt hat vorgegeben, gefahren zu sein,
fuhr aber nicht.
Und dann wurde er erwischt und dann gab es irgendwelche, lassen wir, das ist ein anderes Thema. Ist es aber für dich dann noch Motorsport, wenn die Leute eigentlich nur noch in der Sitzkiste sitzen, ganz viel davor, um dann einmal für den großen Tag das zu machen und diese ganze, wahrscheinlich aus deiner Zeit auch, hartes Brot am Streckenrand aus dem Kies gezerrt werden müssen, weil, keine Ahnung, irgendein Mechaniker oder man selber auch einfach Mist gebaut hat. Und jetzt sagst du, bisschen Gameboy-mäßig, okay, wieder ein Herz zurück, next, und fängst ja von vorne an.
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich gar keinen Fahrer in den Top-Ligen, der nicht Simulator benutzt. Ist einfach Teil der Vorbereitung. Genauso wie dein Körper vorbereitest, bereitest du dich eben im Simulator vor. Und wir reden jetzt von Simulatoren zwischen, sagen wir mal, 20.000 privat zu Hause und 5 Millionen. Also da ist doch eine gewisse Bandbreite. Ein bisschen Bandbreite dabei. Und hängt dann natürlich auch davon ab, ob du vielleicht Formel 1 oder GT3-Fahrer bist oder Fahrerin. Und aber es ist Teil der Vorbereitung. Du kannst gar nicht mehr ohne. Also ich behaupte, dass dann hast du einen solchen Nachteil schon von Beginn an. Den wird keiner freiwillig machen. Und wenn du nicht eigene Sachen machst, machst du eben Simracing oder was auch immer. Also ich rede jetzt vom professionell sich im Simulator vorbereiten mit dem Modell deines Autos auf der Strecke, die sehr gut gescannt ist und eben auch in den alles korrekt vermessen ist etc. Aber Simracing ist natürlich auch eine Chance, sich vorzubereiten. Ich habe allerdings ein Beispiel, das war auch ein Learning, was ich faszinierend finde, was wirklich schlecht war, die Vorbereitung im Simracing. Und uns auch den Bedarf nochmal mehr gezeigt hat, wie wichtig das ist, vielleicht in diese Richtung was zu entwickeln. Also was ist der Unterschied zwischen Sim-Vorbereitung? Du fährst mit deinem originalen Modell, fährst auf guten Strecken, also gut ausgemessene Strecken, gescannte Strecken, hast den Kontaktpatch zwischen Reifen und Strecke, das ist alles relativ real. Nichts, da bin ich ganz old-fashioned, ersetzt am Ende des Tages das richtige Popo-Gefühl im richtigen Auto, Aber nichtsdestotrotz, es ist Teil der Vorbereitung. Und das Erlebnis, das ich, was für mich selbst nochmal sehr überraschend war, dass einer unserer Nachwuchspiloten, Finn Gersitz war das. Finn Gersitz ist ein super Nachwuchstalent, fährt inzwischen in GT3 für Toyota oder für Akkodis, das Einsatzteam, in der World Endurance Championship. Wir reden also High Level und wir reden Le Mans 24 Stunden. Und Finn hatte vorher wirklich in seiner Karriere, nicht, dass ich mich erinnere, er ist noch sehr jung, aber schon auf dem Level, noch nie wirklich einen Unfall gehabt. Also schon mal irgendwie eine Ecke weggefahren, was auch immer, Kontakt mit einem anderen. Aber er hat noch nie von sich aus einen Unfall gehabt. Und aber ist natürlich im Sim-Racing schon oft verunfallt, weil da kannst du an die Grenzen gehen. So, und da ist abgeflogen in Le Mans in ein schnelles, ich glaube in den Estes, ich weiß gar nicht mehr genau, in ein schnelles Kiesbettbett. Und wenn du mit dem richtigen Speed durch dieses Kiesbett fährst, kommst du da auch wieder raus. Du darfst halt nicht zu langsam sein und du darfst auch nicht zu schnell sein. Flacher Unterboden, das Auto hupft, kleine Delle, ist ja nicht immer flach. Das Kiesbett ist vielleicht vorher schon einer durchgeackert. So, das kannte er aber nicht, weil er ja noch nie abgeflogen war. Er kannte aber Simracing und da gehst du immer auf Vollgas durchs Kiesbett. Bei iRacing oder Assetto Corsa. Ja. Assetto Corsa. Assetto Corsa, genau. Da ist es halt rechts Stempel runter. Das hat er gemacht, ging natürlich total schief. Kleine Welle erwischt, abgebogen, Crash, out of race. So, also ich will jetzt nichts gegen Simracing sagen, aber es hat doch deutliche Limitationen.
Also ja? Diese Simulation funktioniert halt nicht. Also die ist nicht gut. Das, ist nicht, also
das will ich nicht sagen, nicht aber die haben halt viele Sim, also in den iRacing und so weiter, die haben halt unheimlich viele, sagen wir mal, freundlich Bugs eingebaut, wo du untersteuern fährst und fährst und fährst und du weißt aber als Simracer, ich bleibe am Gas, weil irgendwann fängt er sich wieder. Im wahren Leben fährst du aber leider in die Mauer. Ja, so. Das ist auch immer der Unterschied zwischen Simracing und so. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben zu Hause keinen professionellen Simulator zur Verfügung. Aber wir haben, und das muss man einfach als Investment machen, als Fahrerin, einen Simulator zu Hause, mit dem ich eben Simracing mache. Was ja ein gutes Training ist, weil du lernst ein bisschen die Kurven, du lernst das alles, du weißt schon sehr genau, welchen Gang du fahren wirst und so weiter. Nichts gegen Simracing, ja. Aber wie können wir da unterstützen? Weil ich bin ja so ein bisschen, komme ich von der Seite, ich möchte das alles so ein bisschen demokratisieren, was wir da haben an Services. Und nicht nur in den Top-Ebenen rumfliegen, sondern eben auch, ich bin natürlich aus kleinen Verhältnissen groß geworden im Motorsport, ja, Autowerkstatt, selbst geschraubt, alles und so weiter. Und das ist, wie ich groß geworden bin im Motorsport. Und deswegen habe ich dieses Faible, dass ich sage, wir müssen auch Möglichkeiten bieten für engagierte Nachwuchsfahrer, die nicht das große Budget haben. Also wie können wir unsere Software vielleicht zum Einsatz kommen lassen in normalen Simulatoren. Und da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, das wird in bald präsentiert. Können sich viele darauf freuen. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast gesendet wird. Nennt sich GoRace und ermöglicht eine High-End-Engineering-Software in kleinen Simulatoren. So, und damit enablen wir sozusagen, damit machen wir es möglich für kleinere Teams und für engagierte Fahrer mit ihrem Simulator eine Abstimmung zu fahren, die sehr, sehr nah schon an dem wirklichen Modell dran ist, was sie dann auf der Rennstrecke fahren. Anders als im Simracing, wo du zwar auch irgendwelche Parameter verändern kannst und das Gefühl hast, ah ja, das hat jetzt was gebracht, weil ich hinten den Stabi hart gemacht habe und so, aber es hat mit dem echten Modell halt nicht so wirklich viel zu tun.
Das ist doch auch eine schöne Form der Nachhaltigkeit. Man muss nicht mehr so viel auf die Strecke und nicht mehr so viel Spritverbrauch.
Definitiv.
Das würde ich mich gerade fragen. Ist das auch in deinen Augen
nicht so viele Leute im Einsatz, genau, die alle an der Rennstrecke sind? Nee, also das ist definitiv nachhaltig. Keine Frage.
Ist es ein Ding, was du glaubst, dass gerade weil du Nachhaltigkeit ansprichst, dass das dem Motorsport mittelfristig das Genick brechen wird und ihn auslöschen werden muss, weil der Motorsport per se vielleicht einfach nie nachhaltig sein kann?
Naja, so vieles kann nie nachhaltig sein. Dann haben wir gar keinen Sport mehr. Weil, also nur noch Fernsehsport. Das kann natürlich irgendwie sein. Fußballspiele und so weiter. Darf ich keine Auswärtsspiele mehr machen oder sowas. Ja, keine Champions League, wo Leute in der Gegend rumfahren und fliegen und Zuschauer an die Strecke kommen und so weiter. Motorsport, solange er so eine Berechtigung hat wie momentan, noch für die Automobilindustrie, wird Motorsport bestehen bleiben, weil es unheimlich Emotionen weckt und weil Leute mit Begeisterung dabei sind und weil es immer wieder gut ist, neue Technologien bis zum Maximum auszureizen und dadurch nicht nur neue Eindrücke, sondern auch neue Ansätze zu bieten. Die Frage ist eher, wird es irgendwann keine Automobilindustrie mehr geben? Dann wird es vielleicht auch schwierig für den Motorsport. Aber umgekehrt glaube ich nicht.
Schöner Aufstieg eigentlich.
Ja.
An der Stelle, das heißt, solange es noch die Autoindustrie gibt, werden wir auch Motorsport haben.
Gehe ich fest von aus.
Ist doch schön. Ist ein schönes Bild. Ein schönes, vielen Dank. Ellen, an der Stelle noch, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hinzuzufügen hast.
Bin ganz happy.
Super. Dann sind wir das auch. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Das war die Folge vom Move Podcast vom Automotor- und Sportkongress. Und ich hoffe, wenn ihr das vom Ton her hört und auch vom Blick und allem, wir stehen hier in der Sonne mit unserem Bus und es ist sehr heiß geworden, deswegen haben wir vorhin gelüftet. Bitte seht es uns nach, weil wir sonst hier, glaube ich, einfach
verreckt werden. Hitzeschock.
Genau. Deswegen an der Stelle vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Wenn ihr noch eine Frage habt an uns, an Ellen Dorr, wir werden dir auch dieses Versprechen abnötigen, wie allen. Wenn es eine Frage gibt, die nur du beantworten kannst, dann dürfen wir dich direkt anpingen. Klar. Und dann alles da.
Natürlich.
Also schreibt uns gern. Ihr wisst, wie die Kommentarspalte funktioniert. Liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen. Und dann tschüss. Danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao.